Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zur 26. Episode von Mama macht Business. Im Gedankenkarussell erzähle ich dir heute meine ganz persönliche Gründungsstory, also wie das Ganze bei mir angefangen hat. Denn in der Kaffeepause, da treffen wir Maren Will. Sie ist Gründungscoach und berät Frauen dabei, wie man ordentlich gründet. Denn sie hat schon zweimal gegründet und darüber sprechen wir. In der Rubrik Mamas Werkzeugkiste kriegst du heute wieder eine Tool-Empfehlung von mir. Und die Rubrik Mama sagt, die fällt heute mal aus. Mangels Rückmeldung, weil ich die Frage etwas komisch gestellt habe. Gedankenkarussell. Heute möchte ich mal meine ganz persönliche Gründergeschichte mit dir teilen. Meine eigene Reise in die Selbstständigkeit. Denn das Thema Gründen ist ja voller Herausforderungen und Chancen. Und ich hoffe, dass meine Erfahrungen dich inspirieren und motivieren können, deine eigenen Gründungsträume vielleicht auch zu verfolgen. Meine Gründungsgeschichte beginnt wirklich ganz klassisch. Zunächst habe ich wirklich nebenberuflich gegründet, während ich noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis war. Ich wusste nicht genau, wo das hingehen sollte. Ich nutzte einfach die Abende und Wochenenden, um einfach die Idee voranzutreiben, generierte erste Kunden. Und das war eine super aufregende Zeit und auch sehr anstrengend, weil ich natürlich nebenbei gearbeitet habe, also 40 Stunden und dann eben nebenbei die Selbstständigkeit aufgebaut habe. Gleichzeitig war das irgendwie total interessant, dass es am Anfang ziemlich einfach ging, Kunden zu gewinnen. Und ich gar nicht so richtig fassen konnte, wo die alle herkamen. Ja, und ich war zu der Zeit ja noch kinderlos. Also mein Mann und ich haben das quasi noch alleine bewältigt. Und so war natürlich das ein bisschen einfacher zu handhaben, als wenn ich jetzt noch ein Kind gehabt hätte. So also mein Start. Als dann mein befristetes Arbeitsverhältnis endete, stand ich vor der Entscheidung, ja, gehe ich jetzt nochmal in eine Festanstellung oder springe ich und konzentriere ich mich voll auf das eigene Unternehmen? Ich habe mich dann für Letzteres entschieden und habe einen Gründungszuschuss bei der Arbeitsagentur beantragt. Um den Gründungszuschuss zu erhalten, braucht man ja einen detaillierten Businessplan. Den habe ich natürlich geschrieben. Dafür habe ich mir eine Beraterin an die Seite geholt, die also den ganzen Tag nichts anderes macht, als Menschen dabei zu beraten, wie sie von der Arbeitsagentur Gründungszuschuss bekommen könnten. Ja, und das war ganz spannend, denn die half mir insbesondere bei der Finanzplanung. Das war jetzt nicht so mein Part, also das war der schwierigste Teil für mich. Ich musste einfach lernen, realistisch einzuschätzen, welche Einnahmen und Ausgaben können da auf mich zukommen. Und wenn man so gar keine Ahnung von solchen Zahlen hat, ist das doch ein bisschen schwierig. Ich habe also da ein bisschen rumgefriemelt und meine Zeit genutzt und dann diesen Businessplan abgegeben. Und dann hat das wirklich überhaupt gar nicht lange gedauert, denn dann kam schon die Zusage. Und am 1. April 2019 bin ich dann damals offiziell in die Vollselbstständigkeit gestartet. Der Gründungszuschuss, der wird ja für ein halbes Jahr gewährt und ist immer so hoch wie das bisherige Arbeitslosengeld plus 300 Euro. Das war für mich der perfekte Start, hat damals gut gereicht und ein großer Pluspunkt daran, man muss ihn nicht zurückzahlen. Ja, man kann dann nochmal so einen Folgepart beantragen. Das habe ich dann nicht mehr getan, weil mir das einfach zu mühselig war. Wahrscheinlich war es gar nicht mühselig, aber ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Denn die ersten Monate lief das wirklich wie geschnitten Brot bei mir. Meine Kundenbasis wuchs und ich war einfach optimistisch, dass ich auf dem richtigen Weg war. Zu Beginn von 2020, die ersten beiden Monate, die haben ordentlich Geld in die Kasse gespült. Aber dann kam der März 2020 und alle wissen, was dann kam, die Corona-Pandemie. Und wie viele Selbstständige traf mich diese Krise natürlich auch super hart. Projekte wurden einfach abgesagt, Kunden zogen sich zurück und die Unsicherheit war natürlich allgegenwärtig. Niemand wusste, wann wieder irgendwas losgeht. Muss ich ja keinem erzählen. Also diese Zeit war unglaublich herausfordernd, aber sie hat mir einfach auch gezeigt, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und Durchhaltevermögen zu beweisen, denn ich bin immer noch hier. Klar, habe ich mich zwischendurch immer wieder umgeordnet und neu justiert, aber ich habe einfach neue Wege finden müssen, um mein Business am Laufen zu halten, meine Dienstleistung anzupassen. Aber am Ende ist man doch erstaunt, wie viel Kreativität in einem selbst steckt, sowas eben auch zu lösen. Also heute, einige Jahre später, blicke ich auf diese Zeit mit gemischten Gefühlen zurück. Als Selbstständige war es wirklich schwierig und haarig, aber es ist, wie gesagt, auch interessant, wie man sich daran weiterentwickeln konnte. Ja, heute reden wir in der Kaffeepause mit einer Gründungscoach, Maren Will. Sie wird uns einen Einblick in ihre eigene Geschichte geben, denn sie ist ursprünglich Modedesignerin gewesen und heute Gründungscoach. Wie das Ganze zusammenhängt, darüber reden wir heute intensiv. Kaffeepause. Maren Will studierte ursprünglich Modedesign und arbeitete anschließend in verschiedenen Startups. Bevor sie selbst gründete, baute sie eine Eigenmarke im Kindermodebereich eines großen Online-Shops auf. Marens besonderes Merkmal: sie ist zweifache Mutter und zweifache Gründerin. Das erste Mal gründete sie 2015 zusammen mit einer Mitgründerin das Label Maramea, das auf Umstandsmode und Wickeltaschen spezialisiert ist. 5 Jahre lang bauten sie das Unternehmen zusammen auf. 2019 wurde Maren dann das erste Mal Mutter und entschied sich 2020 aus dem gemeinsamen Unternehmen auszusteigen. Ihre zweite Gründung zog sie nach der Geburt ihrer Kinder allein durch. Heute ist sie als Beraterin und Coach für selbstständige Frauen tätig und hilft ihnen dabei, ihre eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen. Hallo, liebe Maren, wie schön, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir werden heute über deine Geschichte sprechen, über deine Unternehmergeschichte, aber auch darüber, wie du das Ganze als Mutter von 2 Kindern jeden Tag wuppst, was du da für so Hacks mittlerweile entwickelt hast, nachdem du jetzt schon das zweite Unternehmen gegründet hast. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ich würde gerne mal damit starten. Wie kamst du denn auf die Idee, 2015, glaube ich, dein Unternehmen zu gründen rund um Umstandsmode und Wickeltaschen? Wie ist diese Idee entstanden?
Ja, das kam, also ich habe im Modedesign-Studium mich schon auf Kindermode spezialisiert tatsächlich.
Okay.
War die einzige im Jahrgang, das war irgendwie nicht so üblich.
Ja.
Und bin dann bei etlichen Kids-Labels gelandet und im Styling als Zwischenstation und dann in einem großen Online-Shop. Und da habe ich die Eigenmarke mit aufgebaut von Anfang an. Also sehr kommerzielle Tier-, Traktor-, Ballerina-Motive.
Okay.
Sehr viel hellblau-rosa. Aber das war für mich ein super Learning, quasi wie man so ein Label selbst aufbaut und gestaltet und was alles dazu gehört. Und dann bin ich 2015, habe ich mit meiner Geschäftspartnerin überlegt, dass wir ein Kinderlabel gründen auch, selbst gründen und sind dann auf die Messe gefahren. Und da gab es sehr viel in dem Bereich, was wir machen wollten, gab es schon. Und habe aber gleichzeitig auch bei meiner Arbeit in dem großen Onlineshop gemerkt, dass bei Wickeltaschen eine extreme Marktlücke gibt. Und zwar Wickeltaschen in cool. Also die sind ganz oft so mit Bärchen, Schleifchen, Blümchen, eigentlich Design fürs Kind. Also heute gibt es da deutlich mehr auf dem Markt, aber 2015 gab es nichts. Und dann sind wir gestartet mit der Taschenproduktion, mit der Taschenentwicklung quasi erstmal.
Ja.
Und sind dann 2015 mit dem eigenen Label gestartet.
Ja.
Zu zwei.
Das ist ja super spannend, immer wenn man im Tandem gründet. Wie hast du denn deine Mitgründerin gefunden und was hatte die für einen fachlichen Background? Warum habt ihr euch zusammengetan?
Wir haben uns im Studium kennengelernt. Und sie war aber mehr beruflich dann, also wir haben ja nach dem Studium 5 Jahre gearbeitet, beide getrennt voneinander in unterschiedlichen Unternehmen. Und sie war viel im Einkauf unterwegs, in der Herren- und Damenmode und ich eben mehr E-Commerce, Online-Marketing, Produktmanagement, Online-Technik quasi und Kindermode. Und dann war das eine super Ergänzung mit der Umstandsmode, die ja irgendwie ein bisschen Kinderprodukte enthält, also zumindest haben wir dann später auch Kinderprodukte gemacht, und aber auch die Frauenmode. Und das hat sich da von unseren Expertisen einfach wahnsinnig gut ergänzt.
Ja, und ihr seid zu zweit gestartet hier in Berlin und habt dann, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr dann ein Team hattet? Wann wurde das größer? Wann habt ihr gemerkt, das läuft richtig gut?
Ja, also wir sind dann erstmal mit der Musterkollektion auf die Messe nach Paris gefahren und hatten nach der Messe 30 Kunden, also B2B-Kunden. Das ging extrem schnell, weil da einfach wirklich ein Bedarf da war und es eine gute Marktlücke war und wir ein gutes Produkt entwickelt haben. Und dann sind wir relativ, also dann sind wir mit der ersten Produktion gestartet und feste Mitarbeiter. Ist lustig, weil es hat mich eine Kundin gestern auch gefragt, ich glaube ungefähr nach einem Jahr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ungefähr nach einem Jahr haben wir die erste Office-Managerin eingestellt, die so bei allem unterstützt hat, was angefallen ist. Ne? Also vorbereitende Buchhaltung und Orga-Themen. Genau.
Praktikanten. Und wann hattet ihr so eigene Räumlichkeiten? Das ist ja auch immer ganz spannend.
Ja, das hatten wir relativ zeitnah. Also ich glaub, nach einem halben Jahr sowas, Weil dann auch die ersten Muster, die erste Ware, also die ersten Muster haben wir noch bei uns im Wohnzimmer gemacht und in der Küche und irgendwann hat das einfach die Maße gesprengt und dann wäre es zu Untermiete in Raum und dann ein ganzes Büro.
Ja, super spannend. Und du hast das Ganze 5 Jahre gemacht und in der Zeit bist du auch das erste Mal Mutter geworden. Was würdest du sagen, was waren so die größten Herausforderungen in der Zeit, als du da mit deiner Mitgründerin zusammen dieses Unternehmen hochgezogen hast und dann gleichzeitig ein Kind gekriegt hast und was waren die größten Herausforderungen in dem Bereich für dich?
Also schon dieses Thema rund um Mutter werden war schon auf jeden Fall die größte Herausforderung. Das war ja dann nach 4 Jahren, also 2019 und schon allein, also mein Unternehmensberater oder unser Unternehmensberater wusste vor meinen Eltern, dass ich schwanger bin. Das war schon, das musste ja alles durchgeplant werden. Und ich fand eigentlich die größte Herausforderung rauszufinden, wie man das strukturell gut macht, von vornherein durchplant, ohne zu wissen, was einen da eigentlich erwartet. Weil es einfach, zumindest damals, heute gibt es ein bisschen mehr, aber auch nicht genug, keine Role Models gab. Ne? Es gab keine Menschen, die darüber gesprochen haben. Und wenn dann, ist es entweder waren es Frauen, die gegründet haben mit Kind oder Frauen, die ohne Kind gegründet haben, aber dieses, ich bin schon Unternehmerin und habe auch ein Team, für das ich verantwortlich bin und werde dann Mutter, darüber hat keiner gesprochen. Und das fand ich extrem schwierig, weil Solo-Selbstständigkeit und Unternehmertum dann schon nochmal ganz anders ist. Ne? Man muss ja dann überlegen, wen plant man damit ein? Man ist vielleicht auch angestellt bei der eigenen Firma. Also das hat nochmal ganz andere Themen, die es mit sich bringt. Und ja, da habe ich einfach keine Beispiele gefunden. Und dann ist natürlich auch noch schwierig, wenn man Beispiele findet, dann findet man oft Beispiele von Unternehmerinnen, die schon entweder ganz lange im Business sind oder die einfach die finanziellen Ressourcen haben, um eine Vollzeit-Kinderbetreuung ab Geburt zu bezahlen. Ne? Also es ist dann auch die Frage, will man das oder will man das nicht? So.
Ja.
Aber selbst wenn man es will, ist es extrem schwierig umzusetzen, ab den ersten Monaten schon eine Vollzeit-Kinderbetreuung zu bekommen, wenn man vielleicht erst ein paar Jahre gegründet hat oder sogar noch am Anfang steht, weil das finanziell den Rahmen sprengt.
Aber dann vom Gefühl, das ist ja super spannend, wie bist du denn da rangegangen? Also man entscheidet sich ja privat irgendwann einfach dafür, man will jetzt ein Kind bekommen. Gleichzeitig ist man aber beruflich an dem Punkt, wo man halt gerade ein Unternehmen hochzieht, das läuft gut und man merkt, dass da wirklich Potenzial drin steckt. Wie hast du diese beiden Entscheidungen übereinander gebracht? Hast du gesagt, okay, gibt eh nie den richtigen Zeitpunkt, hört man ja viel. Oder hast du das vorher schon auch mit deiner Mitgründerin besprochen, dass jetzt demnächst das Thema ansteht? Oder also weil dann zu sagen, hey, Überraschung, ist jetzt soweit, ist natürlich auch immer herausfordernd für alle.
Ja, nee, also die wusste das schon, dass das, dass wir das planen. Das hat dann auch ziemlich schnell funktioniert. Da war sie dann, glaube ich, dann schon überrascht. Und wir auch.
Ja,
aber so ist es halt. Also es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt. Ich habe nach 4 Jahren haben sich dann schon Routinen eingestellt. Und man weiß ungefähr, wie sind die Kollektionszyklen, wie sind die zeitlichen Abläufe, wie sind die ganzen Prozesse im Unternehmen. Wir waren ja dann wirklich nicht mehr ganz am Anfang. Es war dann schon die 8. oder 9. Kollektion. Also da hat sich schon sehr viel eingespielt, dann auch im Team.
Ja.
Aber trotzdem war es eine Riesenherausforderung, da an die Planung ranzugehen. Ja.
Und warum bist du dann ausgestiegen?
Ja, also ich habe das dann ein Jahr weitergemacht. 2019 im Sommer bin ich Mama geworden. Und ich habe es bis im 2020 im Sommer bin ich ausgestiegen. Also ein Jahr mit Baby. Ich bin sehr schnell nach Geburt wieder zurück ins Unternehmen, weil es einfach nicht ging, dass ich nicht da bin. Wir haben dann schon geschaut, wie können wir irgendwie die Prozesse aufteilen, wer ist wo, bei welchen Aufgaben im Lead, wo muss man was, wo findet man was. Also so eine sehr strukturelle Planung haben wir gemacht. Und trotzdem musste ich natürlich relativ früh wieder ran. So. Und habe dann auch langsam die Stunden hochgefahren, aber war relativ schnell wieder bei einem sehr intensiven Arbeitspensum. Also später dann auch bei 50 Stunden die Woche ohne Fremdbetreuung mit Baby. Und ich glaube, jede Mama kann sich vorstellen. Ja, ich habe nicht geschlafen. Also ich habe nicht geschlafen, wenn das Baby geschlafen hat. Der Haushalt ist liegen geblieben. Ich muss dazu sagen, ich habe es mit meinem Mann im 50-50-Modell gemacht, also sonst wäre es ja gar nicht machbar gewesen. Der ist auch selbstständig und ich war dann vormittags arbeiten und er war nachmittags erwerbsarbeiten und dann jeweils hatte die andere Person das Kind. Aber trotzdem war es so, dass ich dann immer in der Zeit am Handy sein musste, wenn ich das Baby hatte und sobald ich nach Hause gekommen bin, gehofft habe, es schläft bald, dass ich wieder arbeiten kann, also ganz super stressig und konnte die Zeit gar nicht so richtig genießen. Und ja, es war dann auch so, ich war dann 7 Stunden im Büro und dann hatte ich nach einer Viertelstunde zu Hause mit Kind, hatte ich wieder 40 Nachrichten auf dem Handy. Also das wäre auf Dauer nicht so gut gegangen. Und wir konnten sehr gut Vereinbarkeitsmaßnahmen für Mitarbeitende schaffen. Aber für uns oder für mich selbst habe ich es nicht geschafft. Ich fand es ganz schwierig, da abzuhaken, wann Arbeitszeit ist und wann nicht. Weil wenn jetzt zum Beispiel 4 Tonnen Ware im Zoll hängen, dann musst du halt einfach agieren. Ne? Du kannst es nicht einfach dann sagen, ja, ist mir jetzt egal, ob die Ware ankommt oder nicht. Ja. So. Ja. Da sind einfach zu viele Fremdfaktoren in der Modebranche, die es da vereinbarkeitstechnisch sehr schwer machen. Ne? Also du hast diese Kollektionszyklen, an die du dich halten musst. Du musst immer bestimmten Zeiten Deadlines einhalten, wann du auf der Messe sein musst, wann du eine neue Kollektion präsentieren musst, wann Lookbook-Shooting fertig sein muss und sowas. Die Produktentwicklung fertig sein muss. Also sind einfach festgeschriebene Daten. Jetzt tut sich da gerade auch was, dass man irgendwie so ein bisschen mehr NOS, also so Produkte, die immer durchlaufen quasi entwickelt und weniger diese Kollektionszyklen macht. Damals war das aber noch so ganz klassisch Winterkollektion, Sommerkollektion. Und das war ja schon wenig. Ja, und dass dann Lieferanten, Produzenten, Zoll, Händler rechtzeitig beliefern, das waren alles so Stressfaktoren, die von außen kamen, die man nicht selbst in der Hand hatte. Und dann habe ich geschaut, was kann ich da für mich verändern? Und da gab es leider einfach wirklich nicht viel Spielraum in der Branche. Und dann habe ich für mich entschieden, dass das nicht das ist, was ich machen möchte auf lange Zeit.
Ja.
Und auch nicht kann körperlich, ne? Weil das war schon so ein Punkt, dass mein Umfeld auch gesagt hat, so, es muss ich jetzt mal was verändern. Das kann so nicht. Ich habe nur noch funktioniert. Ich war in so einem Tunnel. Ne? Und das war auch im Endeffekt dann die beste Entscheidung. Dann ging das relativ schnell, dass ich ausgestiegen bin. Und meine Geschäftspartnerin führt das aber auch noch weiter. Also das Label gibt's noch.
Das heißt, du hast dann deine Anteile quasi verkauft sozusagen? Oder wie läuft das dann? Ja. Und dann bist du quasi raus, aber...
Genau, ja.
Aber du meinst, es ging relativ schnell, aber ist natürlich wahrscheinlich auch ein echt schwieriger Schritt, nachdem man so ein Ding aufgebaut hat, dann zu sagen, und dann bist du ja auch fast, du warst ja dann auch deine beste Kundin, also du warst ja quasi eure Bayer-Persona in Person mit Kind und hast quasi die Produktpalette ja selber quasi gefühlt und dann an dem Punkt natürlich auszusteigen, ist sicherlich ein krasser mentaler Schritt auch gewesen. Wie hast du dich da so gefunden? Hast du da irgendjemanden gehabt, der mit dir da auch für und wieder abgewogen hat? Hast du da einfach jemanden, der dich da auch mental unterstützt hat? Oder wie bist du an diese Entscheidungsfindung überhaupt rangegangen?
Ja, also es war tatsächlich gar keine einfache Entscheidung, wie du schon gesagt hast. Es war ja auch mein Baby. Ich habe das auch 5 Jahre lang, war das irgendwie Prio 1 in meinem Leben. Ne? Also es gab irgendwie nichts anderes außer diese Firma. Und habe aber halt auch die 5 Jahre nie Pause gemacht. Ne? Also ich habe super wenig Urlaub gemacht, selten, dass ich mal ein Wochenende wirklich komplett nicht gearbeitet habe. Und das sind alles so Punkte, die dazu geführt haben, dass ich dann letztendlich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Also es hat sich schon länger angebahnt. Und trotzdem war der Schritt, das jetzt gehen zu lassen, extrem schwierig.
Ja.
Auch weil sie es im ersten Moment, ganz ehrlich, so ein bisschen wie Scheitern angefühlt hat. Weil natürlich, du hast da 5 Jahre deines Lebens reingesteckt und dann ist irgendwie nichts mehr da. Und
ja.
Was machst du dann so, ne? Also ich habe mich da auch extrem mit identifiziert, einfach mit diesem Gründertum und dass das ja irgendwie mein Unternehmen ist. Und das war ja dann auf einmal weg.
Ja.
Und das war schon schwierig. Ich kam ja dann so langsam nach dem Ausstieg, nachdem ich mich da schon dazu entschieden habe. Ich hatte jetzt nicht groß Angst, dass ich irgendwas anderes finde, weil ich da ja wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich habe das auch sehr viel für mich dann reflektiert und aufgearbeitet mit Freundinnen, mit der Familie. Auch mit einem anderen Unternehmensberater, wo ich einfach nochmal geschaut habe, was steckt denn da dahinter? Und es war, ich meine, ich habe ja, also man kann es ja nicht als Scheitern sehen. Letztendlich heute kann ich das so sehen, weil ich da wahnsinnig viel, ich bin da unglaublich dran gewachsen und ich habe da sehr viel gelernt, ne? Auch für für mein jetziges Berufsbild. Aber damals konnte ich das noch nicht so sehen und es hat schon einen Moment gedauert und ich konnte das dann auch sehr gut später in der Coaching-Ausbildung aufarbeiten tatsächlich und verarbeiten.
Ja. Ja, das glaube ich. Aber du hast ja auch angesprochen, nicht, dass so eigentlich die Role Models fehlten, um sich da vielleicht auch was abschauen zu können und zu sagen, die hat das ähnlich gemacht, ich mache das jetzt genauso. Also so ein bisschen Sicherheit dadurch auch zu haben, das hat dir dann komplett gefehlt eigentlich an dem Punkt. Und an diesen Schritt zu gehen, klingt jetzt für mich auch für eine, also wie eine wahnsinnig harte Nummer, Entscheidung für sich selbst da durchzugehen und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier die Reißleine. Wie ging es dann weiter bei dir?
Ich vielleicht noch einen Punkt kurz dazu. Ich glaube, also es waren dann schon auch Geschichten also die Kommunikation im Team lief dann nicht mehr so gut und so. Das kam dann schon auch dazu, was zum Ausstieg geführt hat. Also es war nicht nur das, dass ich mich gefragt habe, ob ich das noch weitermachen will.
Okay.
Sondern ich hatte auch gar keine Zeit zu reflektieren, richtig, will ich das noch machen, weil ich so in diesen Stunden so extrem gefangen war in diesem, ich muss diesen ganzen Workflow abarbeiten in dem Hamsterrad, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, da groß drüber nachzudenken. Will ich das noch machen? Das hat mich extrem unzufrieden gemacht. Das war auf jeden Fall auch ein Schritt für den Ausstieg. Und wir hätten viel mehr an unserer, nicht nur die strukturelle Planung oder diese Planung von, wer macht was im Team, wenn ich mal ein paar Wochen nicht da bin, wenn das Baby kommt, sondern auch so Themen wie Rollenfindung und was macht es denn mit uns als Gründerin, als Geschäftsführerin, als Teamleads und auch unter uns im Team, so wenn einer auf einmal mehr Verantwortlichkeiten hat wie die andere. Und das haben wir eigentlich gar nicht groß, sind wir nicht angegangen. Wir sind aber auch nie mit Coaching ins in Berührung gekommen tatsächlich. Es war einfach noch nicht so, dass man jetzt wusste, was Coaching ist und damals, sondern hatten wirklich nur einen klassischen Unternehmensberater für Controlling. Und dadurch war das alles so sehr zahlenbasiert, die Planung, aber nicht, was es mit uns als Menschen macht. Und das war im Nachhinein auf jeden Fall ein Fehler, so der auch zum Ausstieg geführt hat.
Ja, super valider Punkt. Und du würdest also aus heutiger Sicht empfehlen, dass wenn man an so einem Punkt steht, ein Unternehmen hat und ein Kind kriegt, dass man sich vielleicht dann jemanden ins Haus holt, der einem da entsprechend Expertise mitbringen kann, der auch wirklich was von Vereinbarkeit und dieser Mammutaufgabe Unternehmertum versteht.
Ja, also generell eine Art systemischer Coach oder Mentor oder Mediator, dann auch für einfach Konfliktcoachings, ne? Also so für Konfliktthemen, die einfach rechtzeitig zu besprechen.
Ja, da die Sachen einfach auch vorher kommen zu sehen. So, dass du die nicht alle sehen musst, sondern dass da jemand von außen drauf guckt und sagt, das wird kommen. Ich berate euch jetzt schon mal dazu.
Ja, genau. Also, aber damals war ich noch nicht da, hatte ich gar keine Berührungspunkte mit Coaching, nur mit klassischer Unternehmensberatung. Und an dem Punkt war ich einfach noch nicht. Das war erst später.
Jetzt hast du sie aber, genau.
Ja, genau. Zu deiner Frage von vorhin, genau. Also ich bin dann ausgestiegen und dann habe dann erstmal geschaut, was mache ich denn jetzt? Wo will ich denn eigentlich hin mit meinem Leben? Also habe erstmal ganz viel reflektiert für mich selbst. Und auch geschaut, irgendwie, was habe ich gelernt, was kann ich und was will ich damit machen. Und dann kam ich relativ schnell dazu, dass ich das Wissen aus diesen 5 Jahren Unternehmerinnentum weitergeben möchte. Das habe ich auch während der Zeit bei Maramia schon teilweise gemacht. Also dass Startups zu uns kamen, die eben 1000 Fragen hatten, wie das so ist mit dem Gründen. Aber nie so also eher so freundschaftliche Basis, ne? Nie jetzt, dass wir gesagt haben, wir machen das als bezahlte Beratung, weil dafür war einfach keine Zeit im Alltag. Und damit bin ich dann gestartet, also wirklich Existenzgründungsberatung. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich noch wie so eine Toolbox brauche, weil gerade bei Gründerinnen, und ich berate hauptsächlich Gründerinnen, sind es ganz oft so Themen wie Selbstzweifel. Will ich mich selbstständig machen? Ja, nein. Klar, auch Vereinbarkeitsthemen, aber auch viel Bewusstseinsthemen, Entscheidungsfindung. Was hält mich davon ab, Vollzeit selbstständig zu machen?
Ja.
Und dafür braucht man einfach mehr wie eine Beratungsform. So. Und dann habe ich mich informiert und bin dann relativ schnell auch mit systemischem Coaching in Verbindung gekommen und oder in Kontakt gekommen und habe dann letztendlich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Bei einem ganz soliden Frankfurter Coaching-Institut, weil es mir ganz wichtig war, dass das nicht in so eine esoterische Richtung geht. Und ich finde, im Coaching-Bereich ist es ganz schwierig, was da Abgrenzungen zu finden. Ne? Da gibt es so viele unterschiedliche Felder und auch ganz viel unprofessionelles Wissen. Und genau, habe mir da was ganz Solides rausgesucht und dann die Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann
wie lange dauert sowas?
Das dauert, ich glaube, ein Jahr hat es insgesamt gedauert.
Genau. Ah ja, okay.
Das ist dann immer so Wochenendblöcke.
Ja.
Das ist meistens schon so aufgesetzt, dass das Berufstätige als Zusatzausbildung machen. Es gibt so und so, ne?
Ja.
Genau. Und dann kam der Vereinbarkeitsmanager-Lehrgang von der IHK dazu, weil ich ja durch diese persönliche Geschichte mit meinem Vereinbarkeitsthematik, dass ich es irgendwie beim ersten Kind nicht hinbekommen habe, da viele Berührungspunkte hatte und da auch den Gründerinnen, die ja immer dieses Thema haben, also egal ob sie noch kein Kind haben oder später ein Kind haben oder wollen oder planen, immer das Vereinbarkeitsthema haben, weil wie man an meiner Geschichte sieht, diese 5 Jahre ohne Pause, da hätte ich auch schon mal ein paar Vereinbarkeitstipps gebrauchen können, damit ich eben nicht so in diesen typischen, ich arbeite 100 Stunden, ist normal, irgendwie Alltag reinkomme.
Ja, ja.
So, weil man hat ja als Vorbilder, gerade in der Berliner Startup-Szene, immer noch dieses höher, schneller, weiter. Und genau, so kam das, dass diese 3 Bausteine zusammenkamen. Und
heute, ja. Und heute zwischendurch hast du aber auch noch Kind Nummer 2 bekommen.
Ja, genau. Also Kind Nummer 2 kam im August 22. Und da war ich ja dann schon sehr in dieser Vereinbarkeitsthematik drinne.
Ja.
Und habe auch schon eine Weile andere Gründerinnen beraten oder Selbstständige. Und konnte das dann ganz anders machen. Und habe ich dann auch. Also ich war tatsächlich dann auch mehr in Elternzeit und hatte Kunden, die ich annehmen konnte oder nicht. Also mein ganzes Business war einfach viel planbarer und flexibler aufgebaut.
Ja.
Ist natürlich auch jetzt als Solo-Selbstständige ohne Mitarbeiter deutlich einfacher.
Ja.
Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das auch im Team und als Unternehmerin planen kann. Wusste ich halt damals nicht, ne? Kam dann erst mit dem Wissen danach. Ja.
Ja. Was würdest du denn jetzt aus heutiger Sicht sagen, was waren so die wichtigsten Schritte in der Zeit dann, als Kind 2 im Ankündigen war sozusagen? Was hast du dann erstmal gemacht, um sozusagen das auch so ein bisschen vorzubereiten? Und was würdest du da auf die andere Stelle sozusagen münzen, was man da genauso hätte machen können?
Also es sind vor allem erstmal so wirklich diese ganzen Bewusstseinsthemen, also Mindset und Bewusstsein, einmal schauen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo will ich hin und wo bin ich gerade und wie stelle ich mir das vor, wie viel will ich denn arbeiten, wenn das Kind kommt, wie viel will ich vielleicht nicht arbeiten oder Care-Arbeiten, Erwerbsarbeiten, ne? Care-Arbeit ist ja auch Arbeit.
Wirklich klar benennen und aufteilen.
Genau, dann die Kommunikation mit dem Partner. Also wie will der denn arbeiten? Wie stellen wir uns da die Aufteilung vor? Dann auch nochmal das Familienmanagement bin ich nochmal angegangen. Also zu schauen, wer macht denn was im Haushalt? Sind wir denn damit zufrieden? Wie können wir es anders aufteilen? Auch gerade in Bezug auf Mental Load. Genau, und dann auch diese, wie zum Beispiel mit der Kommunikation, mit diesem zwischenmenschlichen, das menschlichen Themen, was ich mit der Rollenfindung vorhin besprochen habe. Das kann man ja im Team und in der Partnerschaft machen. Sollte man auch in beiden Bereichen machen, weil man hat ja die Partnerschaft einmal als Mitgründerin und einmal als Partnerin.
Ja.
Und muss da einfach ganz viel Klarheit schaffen, bevor man das Thema angeht. Ne? Dass man da auf einer Wellenlänge ist. Und dann kann man natürlich ganz viel mit Zeitmanagement, Projektmanagement, Prozessmanagement, also wirklich strukturell planen, dass es auch funktioniert. Ne? Wochenplanung machen, Aufgabenprofile erstellen, genau schauen, wer macht was.
Ja. Ja. Hast du denn noch weitere Unterstützungssysteme jetzt außer der, sagen wir mal, Kindertagesbetreuung? Hast du jetzt vielleicht mal jemanden dir im Haushalt noch dazu geholt, was du empfehlen kannst? Oder wie hast du solche Sachen umgesetzt oder machst du das alles nur selber?
Nee, also ich bin ganz großer Fan von Unterstützung suchen, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist auch so eine sehr privilegierte Bubble, die sich das leisten kann. Ja, ne? Und auch Vereinbarkeit ist ein sehr privilegiertes Thema, weil wenn ich beide zum Beispiel an der Supermarktkasse für Mindestlohn arbeiten, dann habe ich nicht die, oder Schichtarbeit machen, dann habe ich nicht die Möglichkeit, da irgendwas zu optimieren, weil dann habe ich meine fixen Arbeitszeiten. Genau, jetzt ist es aber so, dass meine Kundinnen meistens ja entweder sich selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind. Und meistens auch an dem Punkt sind, dass klar, wenn sie ein Coaching buchen, da auch die Möglichkeiten haben, finanziell sich Unterstützung zu holen. Und da ist es natürlich dann auch immer ein Abwägen, ob man das als Prio sieht, ne? Also mir zum Beispiel ist es viel wichtiger, mehr Zeit für irgendwelche anderen Lebensthemen zu haben oder auch mehr Zeit zum Arbeiten zu haben und dafür Hilfe beim Putzen zu haben. Ja. Das ist dann immer auch eine Prioritätensache, ne?
Klar.
Also wir haben eine Putzhilfe und wir haben auch Unterstützung durch meine Eltern, wo ich sehr dankbar für bin, in der Kinderbetreuung. Und ich weiß auch, dass das nicht jeder hat, aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das zum Beispiel, wenn man jetzt in der Großstadt wohnt und keine Großeltern hat, wie man da die Kinderbetreuung anders regeln kann und sich Unterstützung holen kann. Ne? Also durch verschiedene Au-pair-Modelle, durch Leihomas, Leihopas, durch externe Kinderbetreuung durch Babysitter. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss sie halt nur kennen und dann
auch. Ja, super spannend, dass du sie nennst. Ja, Leihoma und Leihopa habe ich noch nicht gehört. Also spannend.
Ja, gibt es Agenturen für, ne? Für Omas und Opas, die keine Enkel haben. Und dann, wenn man selbst keine Großeltern hat, ist ein ganz spannendes Thema, kann man sich da melden und bekommt jemanden vermittelt und schaut, ob das passt oder nicht. Und das ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Ja. Also beide profitieren davon. Ja. Ein schönes System. Und auch zum Beispiel bei Au-pairs gibt es die Möglichkeit mit Sommer-Au-pairs, dass man es erstmal testen kann, ne, für 6 Wochen in den Ferienzeiten. Das weiß auch kaum einer. Ja. Also es gibt schon Optionen. Wir haben jetzt den extremen Luxus, dass wir die Großeltern haben, aber man kann das auch anders planen. Ja. Und klar muss man dann auch schauen, wie viel Betreuungszeit hat man, wie geht man auch damit um, wenn die Kinder krank sind. Wir hatten es im Vorfeld ja auch schon mal darüber. Ja. Also es ist gerade mit den Kita-Keimen katastrophal. Meine Kinder sind jetzt 4,5 und 1,5, also die bringen ständig was mit nach Hause und gefühlt ist man den ganzen Winter irgendwie krank.
Ja.
Und da kann man zum Beispiel auch mit Vertretungstagen ganz gute Lösungen finden, ne? Wenn beide Partner arbeiten, dass man schaut, zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch ist dein Vertretungstag, die anderen Tage mache ich und dann macht man die wichtigen Termine an den Tagen, wo man keinen Vertretungstag hat.
Ah ja, okay. Du meinst jetzt in der Partnerschaft Vertretungstag.
Genau, in der Partnerschaft, ja.
Ja.
Ja, oder funktioniert theoretisch dann auch mit Mitgründern, ne? Mit Teammitgliedern.
Ja, so stimmt.
Muss man halt im Detail überlegen, wie man es löst, aber so als Ansatz funktioniert das schon.
Guter Ansatz.
Genau. Und da kann man ganz gute Strukturen und Routinen etablieren, dass das funktioniert. Ja.
Wie
und
machst
ich sage,
du denn
besser
das?
Funktioniert, weil es funktioniert auch mit 2 Kindern nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Vereinbarkeit. Ja.
Nee, genau. Also eine Sache ist definitiv, dass man sich, glaube ich, locker machen muss. Und wenn man noch nicht locker ist, muss man es werden. Weil es macht einen einfach nur wahnsinnig ansonsten. Aber wie sieht denn jetzt ganz praktisch dein Alltag mit 2 Kindern und zweitem Unternehmen aus? Also wie ist das so? Hast du so eine bestimmte Wochenstruktur? Du hast das jetzt schon mit den Vertretungstagen angesprochen. Das ist ja spannend zu hören. Hast du dann vielleicht bestimmte Themen, die du auf bestimmte Tage legst? Oder wie organisierst du dir da quasi deinen Arbeitsalltag?
Da bin ich tatsächlich gerade dabei, auch mit meinem Mann, weil ich ja jetzt nach der Elternzeit erst wieder gestartet bin. Also ich war ein bisschen länger in Elternzeit wie geplant und auch das war gut, dass ich das machen konnte. Es war nicht so richtig 100% Elternzeit, wie man sich das vorstellen kann, aber bei Selbstständigen ist das ja immer so. Also ich hatte schon Kunden, die durchgelaufen sind oder die ich da neu angenommen habe, aber sehr viel weniger, wie wenn ich jetzt wieder regulär arbeite.
Ja.
Und das, da bin ich auch sehr happy, dass das möglich war, dass dann quasi ich nicht mein Business komplett einstampfen musste, sondern das einfach auf Sparflamme weiterlaufen konnte und jetzt wieder hochfahre. Und jetzt ist es erst seit Januar so, dass ich wieder quasi, kann man es Teilzeit, ich tue mich immer mit Teilzeit so schwer, weil Teilzeit als Selbstständige ist irgendwie nicht Teilzeit.
Ja.
Also es ist
Du bist
doch
jetzt wieder
deutlich mehr. Genau,
mehr
ich bin
verfügbar.
Wieder dabei, sagen wir es so. Mhm. Ja. Genau, das war nämlich, weil der hat sich nicht abstellen lassen und langes Thema, ne? Die bei der Großen gar kein Problem, immer im Büro einfach abgepumpt, 50-50 Modell und sowas. Und trotzdem ist es jetzt so, dass ich jetzt deutlich mehr Care-Arbeit habe wie in der ersten, nach der ersten Geburt, aber ganz bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht unbedingt immer heißt, dass Gleichberechtigung bedeutet, dass es immer alles 50-50 aufgeteilt werden muss, sondern auch einfach bedeutet, dass es für beide Partner passen muss. So. Mhm. Und so sehe ich das genauso auch im Haushalt mit den Haushaltsaufgaben, weil wenn jemand was super gerne macht und der andere macht es gar nicht gerne, dann teilt man es lieber so auf, dass es irgendwie für beide passt, wie dass es dann ganz akkurat aufgeteilt ist. So,
ist
auch egal, ob jetzt dann Frau oder Mann.
Ja.
Und so war das jetzt bei uns auch. Habe ich erstmal mit zu knabbern gehabt, aber jetzt ist es, ne, ist es fein für mich, weil ich immer so dieses Emanzipations-Feminismus-Thema in mir drinne habe. Genau, aber ich wollte bewusst mehr Zeit mit den Kids haben und weniger Arbeitszeit und so ist es jetzt auch gerade. Also ich arbeite von, von 8 bis 14:00 und mein Mann bringt die zur Kita, ich hole sie ab von der Kita, das ist ganz klar geregelt. Und wenn ich wichtige Termine am Nachmittag habe, dann nimmt mein Mann die Kinder. Die sind 2 Nachmittage im Wechsel bei meinen Eltern, also einen Nachmittag komplett beide und ein Kind bei meinen Eltern, eins hat Exklusivzeit mit einem Elternteil. Und so ist eigentlich unsere Wochenstruktur im Moment, wenn die Kita funktioniert. Wenn die Kita nicht funktioniert, müssen wir beide im Wechsel einspringen. Ja.
Ja. Du meinst jetzt, Kita nicht funktioniert, weil die Kinder krank sind oder weil die Kita auch eine Herausforderung ist, weil die mittlerweile, das hört man ja bei super vielen, dass die Kitas auch von ihren Seiten Betreuungszeiten einkürzen.
Richtig. Stichwort Kitastrophe.
Kitastrophe, ja. Das ist, glaube ich.
Also ganz schwierig, ne? Ständig Notbetreuung, ständig werden die Zeiten gekürzt und also beides. Die Kinder sind krank und die Kita kann den Personalschlüssel nicht halten. Ja.
Genau, ich glaube, also das Problem haben wir hier im Podcast jetzt auch schon öfter gehabt, dass das viele betrifft. Ich glaube, das ist tatsächlich noch stärker in Westdeutschland ein Problem. In Ostdeutschland ist die Betreuung tatsächlich noch ein bisschen regulärer, einfach historisch gesehen. Es ist ja schon viel normaler, dass man die Kinder immer relativ früh in die Kita gebracht hat. Das hat sich ja im Westteil sozusagen ein bisschen später entwickelt. Aber ich glaube, aber deshalb ist es natürlich jetzt spannend, dass es jetzt so eine Schieflage gibt, auch regional betrachtet, dass man da einfach so unterschiedliche Welten lebt und dann natürlich auch unterschiedlichste Herausforderungen wieder hat, wenn man sich eben miteinander austauscht. Das merkt man ganz klar.
Ja, da wurde einfach politisch sehr viel verpasst.
Definitiv.
Schwieriges Thema mit der Kita.
Wie gesagt, wir haben das schon echt mit einigen gehabt und ich habe schon von Leuten gehört, die ihren Job an den Nagel gehangen haben, weil das mit der Kita einfach nicht mehr funktioniert. Und ich kann es auch verstehen, nicht? Wenn man diesen Druck einfach immer wieder hat, dass das eben nicht funktioniert, dass man wieder Termine verschieben muss, dass man wieder absagen muss. Das ist schon wirklich anstrengend. Und kann man auch nur eine bestimmte Zeit wirklich aushalten. Und ich glaube, und ich habe das schon im Vorgespräch zu dir gesagt, dass das tatsächlich auch häufig ein Grund ist, warum viele sich dann auch selbstständig machen, weil man natürlich ein bisschen flexibler ist, als wenn man jetzt in einer Anstellung bestimmte Erwartungshaltungen von Arbeitgeber und Co. auch noch erfüllen muss. Und in diesen Zeiten mit Kitastrophe und Care-Krise und wie wir sie benennen könnten, das ist dann halt einfacher zu handeln, als wenn ich da immer wieder Rapport erstatten muss und mich schlecht fühlen muss.
Ich glaube tatsächlich, das hat beides Vor- und Nachteile, weil man muss es natürlich auch so sehen, wenn ich jetzt als Solo-Selbstständige nicht arbeite, dann kommt auch kein Geld rein, ne? Weil es ist ja Zeit gegen Geld.
Ja.
Und das Problem haben natürlich die Angestellten, die dann Kindkranktage nehmen können, zum Beispiel bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann sind die auch ausgereizt.
15
haben sie dann
ist halt
natürlich
ein bisschen wenig.
Ja, Genau, haben sie dann natürlich nicht. Ist auch mit Kranksein, selbst krank sein, ne? Wenn wir nicht arbeiten, dann kommt halt nichts rein. Ne? Es ist auch, also dann natürlich eine Frage, wie man das Business aufbaut, passives Einkommen, direktes Einkommen, ne?
Ja.
Aber es ist schon ein großes Thema, dass man eigentlich arbeiten muss, damit Geld reinkommt. Und klar ist man deutlich flexibler in der Gestaltung. Und das ist für mich auch gerade der Mehrwert, dass ich mir gar nicht gerade vorstellen kann, jetzt irgendwie festangestellt zu arbeiten. Also es hat schon sehr viele Vorteile mit der Selbstständigkeit, weil ich kann dann einfach abends arbeiten oder am Wochenende oder wann auch immer flexibel mir das einteilen. Aber natürlich, wenn Kundengespräche geplant sind, dann sind Kundengespräche geplant. Ne? Wenn Coachings geplant sind, sind Coachings geplant. Ja.
Du hast es gerade selber angesprochen, passive Einkommensströme. Inwiefern baust du denn da bei dir aus auf oder setzt du schon sehr auf die persönliche Komponente eben 1:1?
Mhm. Also ich habe ja einen Online-Kurs entwickelt, Vereinbarkeit für Selbstständige. Das war ein Programm, was 3 Monate Support beinhaltet hat. Ein sehr umfangreicher Kurs mit sehr viel Fachwissen, aber auch Live-Calls.
Ja.
Und habe das dann das erste Mal gelauncht, als ich hochschwanger war und das zweite Mal gelauncht, als ich mit Mini-Baby war.
Ja.
Sehr ambitioniert, aber ich wollte es irgendwie fertig haben. Und marketingmäßig auf Sparflamme. Und selbst ich habe da für mich den Schluss gezogen, dass ich das unglaublich anstrengend finde, was das Marketing angeht, weil man so viel Marketing machen muss und so viel aktiv posten muss und einfach auch sich zeigen muss und sichtbar sein muss, dass das nicht die Art ist, wie ich arbeiten möchte. Also ich werde, glaube ich, niemals nur Online-Kurse anbieten. Ich mag dieses 1:1 einfach. Und ich glaube auch, dass das gerade, klar, es ist toll, wenn du dann auf einmal bis zu 100 Teilnehmern oder so in deinem Kurs haben kannst. Mhm. Aber die Arbeit, es ist passives Einkommen, ist es nur bedingt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Insta-Lüge, ehrlich gesagt.
Ja.
weil ich habe diese Themen auch oft mit meinen Kundinnen. Das ist ja eigentlich nur ein Verschieben der Arbeitszeit. Also klar, es ist besser skalierbar ab einem gewissen Punkt, aber erstmal, bis man zu diesem Punkt kommt, ist die Arbeitszeit von ich bin in Interaktion im 1:1 und gebe mein Wissen so weiter, verschoben zu ich mache nur noch Marketing. Ne, ich baue Newsletter-Funnels auf, ich schreibe Newsletter, ich produziere Content für alle Kanäle, mache da eine ordentliche Struktur und veröffentliche das dann auch. Und ja, also das ist nicht die Art und Weise, wie ich jetzt meinen ganzen Arbeitstag strukturieren möchte. So, ich schließe nicht aus, dass ich einen Online-Kurs auch wieder mache, aber dann in einem kleineren Format und nicht in diesem typischen, ich mache jetzt zweimal im Jahr so einen Riesen-Launch. So.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, da braucht man dann einfach Mitarbeitende, um das so machen zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man sich eben sehr viel vergleicht mit anderen Selbstständigen oder anderen bei Instagram und Co., wo man dann sieht, was die für einen Marketingkanal aufbauen oder fahren und wie viele Teilnehmer die dann auch haben. Und dann erfährt man aber irgendwie, ja, die haben aber auch 80.000 Werbebudget im Monat. Ne? Und dann ist es natürlich so als Solo-Selbstständiger ein bisschen lustig, sich damit zu vergleichen. Ne?
Also, ja, richtig. Ja.
Also genau, bei mir ist es tatsächlich im Moment mein Einkommen hauptsächlich über 1:1 und dann über Speakings, über Vorträge, über Workshops, die ich halte. Genau.
Ja. Und wie kommst du da an deine Kunden? Also du musst jetzt nicht deine Geheimnisse der Akquise verraten, aber was ist so dein Hauptkanal, worüber du quasi gefunden wirst? Ist das ja deine Webseite oder machst du auf Instagram was oder LinkedIn? Was ist so deine Go-To-Plattform momentan?
Ja. Also viel über Instagram, dann über SEO.
Mhm.
Also einfach Coaching für Selbstständige bei SEO. Und LinkedIn ganz wenig, wobei ich auch sagen muss, ich müsste da viel mehr machen, aber es ist einfach nicht meine favorisierte Plattform. Ich fühle mich da persönlich einfach nicht wohl. Ich glaube, es liegt daran, dass ich aus dem Design komme und das einfach irgendwie ich bin kein so ein großer LinkedIn-Fan. Ich finde, da schreibt irgendwie jeder nur, wie geil er ist und was er da so toll kann und aber man ist dann auch immer so sehr in der Bubble gefangen, ne? Also ich bekomme zum Beispiel nur Vereinbarkeitsthemen bei LinkedIn angezeigt. Vereinbarkeitsthemen und ganz wenig Selbstständigkeitsthemen. Und ich frage mich dann immer so, was ist denn da außerhalb von dieser Bubble noch? Aber ich bekomme gar nichts anderes vom Algorithmus reingespielt. Ja. Das finde ich da immer ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, dass es eine gute Plattform ist und dass ich da deutlich mehr machen würde, müsste, mache ich aber nicht, bin ich ganz ehrlich. Man kann auch nicht, ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, man kann nicht alle Kanäle bespielen. Man muss sich so seine Favorisierten raussuchen und dann die nutzen. Genau. Und viel kommt auch über Empfehlungen bei mir tatsächlich.
Ja. Dass man einfach schon in aller Munde ist und die Leute dich weiterempfehlen, genau. Das ist natürlich immer das Beste.
Dass jemand irgendwie einen Coach sucht für Selbstständige und dann irgendwie vielleicht mit jemandem spricht und dann.
Ja, und wenn du jetzt so deine Coaching-Kundinnen betrachtest, was würdest du sagen, ist so eigentlich so die häufigste Herausforderung, die dir begegnet, die du eigentlich fast immer mit den Leuten besprechen musst?
Ja, also es ist eigentlich eher immer tatsächlich ein relativ ähnlicher Ablauf, nur an bestimmten Punkten der Selbstständigkeit. Also es fängt immer an mit diesen berufliche Neuorientierung, Selbstständigkeit, ja, nein. Ja. Dann geht's über in selbstständig machen, warum und was will ich eigentlich machen? Also manche wissen schon, was sie machen wollen, manche nicht. Und dann Positionierung, Angebot ausarbeiten, also entweder überarbeiten oder erstmalig ausarbeiten. Zielgruppe definieren, also ganz klassische Steps von der Selbstständigkeit, wo ich dann bei unterstütze. Bis hin eben auch zu Vereinbarkeitsthemen, Website-Gestaltung, Angebot bepreisen, Vertrieb, Marketing-Schritte, was sind die richtigen Marketingkanäle? Genau, also ganz oft ist es dieses Positionierung, Angebot, Preise, Marketing, Thema, ja.
Ja,
und dann aber auch Business-Struktur aufbauen, ne? Also Richtung Skalierung, Aufgabenprofile erstellen, schauen, wo kann ich mir denn Unterstützung holen, ne? Wo wir wieder bei diesem Unterstützungspunkt sind. Genau, wie kann ich da einen geregelten Ablauf finden, der für mein Business und für mich gut ist, ja.
Genau, und das wäre jetzt auch noch meine Frage. Du bist ja jetzt im Prinzip so ein Role Model, wie du es früher gebraucht hättest. Hast du auch öfter jetzt auch solche Unternehmerinnen, die an deinem Punkt stehen, den du jetzt auch, oder die an deinem Punkt, den du mal hattest, standen und dann quasi, dass du die jetzt so ein bisschen da, ja, denen helfen kannst und quasi genau das geben kannst, was du früher gebraucht hättest? Begegnen dir die auch?
Ja, genau. Also ich habe dieses Vereinbarkeitsthema ist ja schon Bestandteil des Coachings, mal mehr, mal weniger. Und ich habe sehr viel selbstständige Mamas, die entweder planen, Mama zu werden oder die schon ein Kind haben, auch relativ häufig, und ein zweites planen. Und ja, da mache ich dann auch klassisch Vereinbarkeitscoaching mit denen. Also schau, wie kann man denn da eine ordentliche Struktur aufbauen, dass es dann auch funktioniert, ne? Für die Zeit, wo man dann mit Baby raus ist, was muss man beachten, wo will man hin, genau.
Ja, und jetzt zum Ende will ich gerne noch wissen, was nutzt du denn, um dich praktisch zu organisieren? Hast du irgendein Tool, was du für dich verwendest, wo du sagst, das ist für mich perfekt?
Also zum einen ganz wichtig ein ordentliches Projektmanagement-Tool. Also ich bin gerade von Trello zu Notion gewechselt und habe da meine ganze Business-Struktur drin.
Ja, ich selber gebaut, also happy oder?
Ehrlich, ein Template bei Etsy gekauft.
Ja.
Man muss nicht alles selber machen, sind wir wieder bei Unterstützung. Ich hätte da wahrscheinlich Stunden für gebraucht. Ja. Und ich bin immer ein Fan davon, mir dann sowas zuzukaufen. Ne? Also auch wenn ich irgendwie selbst ein Thema habe, mich zum Beispiel jetzt letztes Jahr in SEO weitergebildet, habe mir da eine Weiterbildung gekauft. Oder auch als ich den Online-Kurs erstellt habe, einen Kurs gekauft für wie erstelle ich einen Online-Kurs. Was ja dann auch wieder Wissen ist, was mir in meiner Tätigkeit behilflich ist. Aber wenn man sich das alles selbst zusammensucht im Internet, und das kann man ja, dann braucht man einfach unglaublich viel mehr Zeit. Also es gibt schon eine Berechtigung dafür, dass es Experten und Coaches gibt.
Richtig, es gibt richtig Leute dafür, die dein Notion auch bauen, wenn du möchtest.
Ja, genau. Also ich habe mir da so ein Etsy-Template gekauft und habe da jetzt meine Kunden drinne und kann da genau schauen, wann welche Coaching-Termine sind, welche Rechnungen bezahlt sind, welche nicht. Und das ist auf jeden Fall ein super Tool für eine ordentliche Business-Struktur, wo man dann auch seine Ziele eintragen kann, also gerade was diese Mindset-Themen angeht, sein Branding und alles Mögliche. Dann eben eine konkrete Wochenplanung und Struktur, die man mit dem Partner bespricht, dann regelmäßige Meetings, also einmal die Woche einmal wirklich Termine durchsprechen in der Partnerschaft, Was ist gerade ja relevant, welche Themen stehen an, was muss aufgeteilt werden. Ja. Dann haben wir auch gemeinsam ein Notion-Board und das hatten wir die ganze Zeit offline am Kühlschrank hängen in Form von einem Kanban-Board, für unsere Haushaltsaufgaben und To-Dos reinschreiben. Und dann gibt's eine Liste eben, wer, was muss alles gemacht werden. Und jeder schiebt sich das zu seinem Board, was er in Arbeit hat oder machen will. Und dann macht das auf erledigt.
Ja.
Das haben wir jetzt tatsächlich auch in Notion mit drinne, dass alles an einem Ort ist, weil mein Mann das einfach für die Selbstständigkeit auch nutzt. Aber das kann man ja auch ganz manuell am Kühlschrank machen.
Ja.
Und ja, dann die Vertretungstage habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Also ganz viel Kommunikation vor allem. Ne? Und das ist auch bei uns noch nicht perfekt, muss man dazu sagen. Ne? Das ist einfach eine never-ending story, was immer wieder optimiert werden muss. Aber wenn man so die ersten Tools und Tricks kennt und auch genau weiß, was man will, ganz wichtiger Punkt, dann kann das auf jeden Fall deutlich besser funktionieren.
Ja. Mit dem Upgrade auf das Kind Nummer 2 muss man ja dann auch nochmal die Herausforderung neu betrachten. Das ist ja dann auch wieder eine andere Nummer. Und so alt ist das zweite Kind ja jetzt noch nicht, dass ihr da auch schon so viel Zeit hattet. Und wenn du sagst, du bist jetzt im Januar erst wieder so richtig, richtig gestartet, da muss man ja auch erstmal reinkommen. Und
genau, ich bin jetzt gerade in der Findungsphase, wo ich einfach erstmal geschaut habe, okay, wie läuft es dann jetzt mit den Kunden wieder an? Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, dass ich jeden Tag 2 Coachings mindestens habe, dass ich schon wieder sehe, ich muss mir einfach Zeiten für Backoffice-Tätigkeiten blocken.
Ja.
Also ich muss mir irgendwie einen Tag rausnehmen, wo ich Präsentationen erstelle, wo ich Rechnungen schreibe, wo ich, ne, also alles, was so drumherum anfällt, wo ich eine Contentplanung mache und Co. Und dann geht das Schritt für Schritt, ne? So ein bisschen Learning by Doing.
Ja.
Aber ich habe jetzt natürlich auch die ganzen Tools in meinem Kopf und kann das dann anpassen. Und das hatte ich ja beim ersten Mal nicht, ne?
Also
muss man.
Großer Vorteil, definitiv.
Anderer Wissensstand dann einfach an dem Punkt,
Definitiv. Ich habe jetzt noch 10 Fragen zum Abschluss an dich. So ganz einfache Entweder-Oder-Fragen, damit wir dich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen.
Ja.
Und du sagst einfach aus dem Bauch raus, was es ist. Ich starte mal. Mhm. Tee oder Kaffee?
Kaffee. Koffeinfrei.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Mhm. Analog oder digital planen?
Digital.
Nachtigall oder Lerche?
Lerche.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail.
Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Virtuell oder vor Ort?
Beides. Kann ich nicht so beantworten.
Beides. Instagram oder eigene Website?
Eigene Website.
Mhm. Auto oder Bahn, beziehungsweise manchmal ist auch Bus?
Bahn.
Okay. Und letzte Frage. Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof, auf jeden Fall. Oh Gott, Selbstmord. Indoor-Spielplatz. War mir tatsächlich noch nicht. Ich habe es vermieden bisher. Vielleicht ist auch ganz toll und ich muss mich erst überzeugen lassen. Aber
das,
ich hab irgendwie
das ist eine Leistung. Respekt. 4,5 Jahre ohne Indoor-Spielplatz?
Ja.
Ja. Ich glaube, du warst bis jetzt die schnellste Person in der Beantwortung dieser 10 Fragen.
Also, ja.
Also quasi.
Kommt durch die ganze Selbstreflexion.
Ja, manche haben dann auch immer noch das Bedürfnis, sie wollen noch kurz was ergänzen und müssen es dann noch hinzufügen. Die können nicht einfach nur Ja oder Nee sagen, sozusagen.
Nee.
Genau.
Ja, also der einzige Punkt ist analog und digital, weil da bin ich auch gerade so ein bisschen in Erfindung. Es war ja jetzt seit Anfang der neuen Selbstständigkeit alles digital, ne?
Ja.
Und ich finde es schön, auch in real wieder ins Coaching zu kommen. Ne?
So, ja, ja.
Kommt auch die berufliche Neuorientierung gerade als Thema hinzu.
Ja.
Weil das einfach hier besser offline funktioniert dann.
Ja, das ist, also man hat sich da so dran gewöhnt, aber es ist manchmal eigentlich ganz schön, auch einfach mal wieder vor Ort miteinander zu reden.
Genau, ja.
Ja.
Richtig.
Super. Maren, ich danke dir für deine Zeit und für die vielen spannenden Einblicke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Wiedereinstieg sozusagen, dass du das Ganze wieder in die richtige Richtung bringst jetzt mit 2 Kindern. Und vielen Dank.
Super, danke dir auch. Vielen Dank.
Mamas Werkzeugkiste. Und weil ich weiß, dass auch Maren gern mit diesem Tool arbeitet, stelle ich dir heute mal Miro vor. Miro ist ein kollaboratives Online-Whiteboard. An dieser Stelle sei mal gesagt, das ist natürlich keine bezahlte Werbung, sondern einfach eine Empfehlung von mir. Also Miro ist speziell für die Zusammenarbeit in Teams entwickelt worden, aber man kann damit eine Vielzahl von Funktionen nutzen, also die insgesamt dabei unterstützen, Projekte und Prozesse einfach zu visualisieren. Man kann hier visuelle Brainstorming-Sessions zum Beispiel machen. Also mit Miro könnt ihr eure Ideen in Echtzeit visualisieren. Da kann man zum Beispiel digitale Post-its erstellen, Mindmaps zeichnen und einfach eure Gedanken wie auf einem Whiteboard festhalten. Diese Funktion ist super hilfreich, wenn man zum Beispiel an Ideen arbeitet und das vor allem im Team. Dann das Thema Projektplanung und Management. Miro bietet verschiedene Vorlagen, die euch dabei helfen, eure Projekte strukturiert zu planen. Also ihr könnt zum Beispiel Kanban-Boards erstellen, Roadmaps zeichnen oder To-Do-Listen verwalten. Für das alles gibt es visuelle Darstellungen, die einfach den Überblick erleichtern. Ja, das große Plus ist einfach die Kollaboration in Echtzeit. Also das ist die große Stärke von Miro. Ihr könnt in diesem Tool wirklich zusammenarbeiten und seht live, was der andere oder die andere macht. Ihr könnt eure Teammitglieder dazu einladen, auf dem Whiteboard mitzuarbeiten, Feedback zu geben und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, egal ob ihr im selben Raum oder an verschiedenen Orten seid. Man kann auch andere Tools integrieren, also zum Beispiel Asana, Trello, Slack oder Google Drive, lässt sich alles sehr einfach anbinden. Und deshalb ist es natürlich total super, wenn man schon eine bestehende Arbeitsumgebung hat, dass man dieses Tool dann noch integrieren kann. Also für Workshops, gerade wenn man die virtuell hält, ist es super, dass man da einfach Sachen visualisieren kann. Klar, für das Thema Brainstorming. Also es ist wirklich ein vielseitiges Tool. Wenn du da immer noch auf der Suche bist nach einem geeigneten Tool für dich, dann schau dir Miro unbedingt mal an. Vielleicht ist das ja dein Ding. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teil sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.